Ich parschippe jetzt. Hört man immer öfter in den Werbepausen im Fernsehen. Wer kennt das nicht? Ich parschippe jetzt. Gibt es jemanden, der nicht weiß, was das bedeutet? Eins, zwei. Okay. Also die meisten wissen es auf jeden Fall. Parship ist Österreichs größte Partnerschaftsagentur, um jemanden zum Verlieben zu finden. Also wenn man niemanden findet und man weiß nicht mehr ein und aus, dann geht man zu einer Agentur und es kostet auch nichts, sich anzumelden. Nachher kostet es dann wahrscheinlich schon was, aber sich anmelden kostet nichts. Und dann wird einem versprochen, dass es eine hohe Erfolgschance gibt, jemanden zu finden. Ja, es heißt, achso, das ist auch eine schöne Sache, es heißt, wir freuen uns, wenn wir unsere Kunden verlieren. Ich meine, welche Firma kann das schon von sich sagen? Ja, wir freuen uns, wenn wir unsere Kunden verlieren. Stellt euch einmal in die Situation hinein, ihr wollt euch jetzt präsentieren auf so einem Internet-Bild-Account und sowas. Und ihr müsst euch überlegen, wie präsentiere ich mich denn? Wie stelle ich mich denn am besten dar, dass ich auch gut und ehrlich rüberkomme, damit jemand mich attraktiv findet? Ja, und ich halt den richtigen Eindruck auch vermitteln. Ja? Was würdest du von dir in dieser Anzeige dann setzen, damit dich andere kennenlernen, wie du denkst, du wirklich bist? Ich sage es mal ganz vorsichtig. Genau. Ein wenig so ist die Situation heute beim Paulus. Gut, der hat nicht geparschelt. Das gab es damals, glaube ich, noch nicht. Aber er hat auch so etwas geschrieben in seinem Brief, wo er sich vorgestellt hat, wer er ist. Nur, dass die Leute, die das gelesen haben, ihn schon längst kannten und vielleicht auch zu gut kannten oder vielleicht auch überhaupt nicht kannten und nur dachten, dass sie ihn kennen. Das Problem war nämlich, dass es da einige Leute gab, die es gar nicht gut mit dem Paulus meinten. Mag für uns unverständlich sein, gab es. Es gab da Kritiker in der Gemeinde in Korinth, die kein gutes Haar an diesem Paulus gelassen haben, wirklich, ihn schlecht geredet haben, seine Autorität als Apostel in Zweifel gezogen haben. Und deshalb ist der Paulus auch an dieser Stelle so ein bisschen unsicher geworden, wie er sich jetzt verhalten soll. Und was er ihnen denn jetzt schreiben soll. Nicht, dass er unsicher geworden wäre im Glauben, das hat ihn jetzt im Glauben nicht erschüttert, aber in der Art und Weise, wie er seinen Glauben jetzt so weiter sagt, dass er Gehör findet und nicht abgewiesen wird. So lernen wir also einiges über den großen Apostel, der doch auf einmal gar nicht mehr so groß erscheint und so stark daherkommt, sondern durchaus auch hin und her gerissen ist, verunsichert, herausgefordert in diesem Miteinander und manchmal gegeneinander in der Geschwisterschaft und nach außen hin eben nicht das darstellt, was man so von einem Superapostel, wie er selber mal schreibt, oder Erfolgsapostel erwartet. Aber auf der anderen Seite wird er ja dadurch auch viel menschlicher und zugänglicher und dann auch wieder sympathischer. Ich lese uns den Text aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Als Gottes Mitarbeiter rufe ich euch also auf, gebt Acht, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Gott sagt: Wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Rettung. Weil mir diese Botschaft anvertraut ist, sehe ich darauf, dass mein Verhalten in jeder Hinsicht einwandfrei ist. Denn ich möchte nicht, dass der Dienst, der mir aufgetragen ist, in Verruf kommt. Meine Empfehlung ist es, dass ich mich in allem als Diener Gottes erweise. Mit großer Geduld ertrage ich Sorgen, Nöte, Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen, ich werde eingesperrt. Sie hetzen das Volk gegen mich auf. Ich arbeite mich ab, ich verzichte auf Schlaf und Nahrung. Ich empfehle mich weiter durch ein einwandfreies Leben, durch Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit, durch Wirkungen des Heiligen Geistes und durch aufrichtige Liebe, durch das Verkünden der Wahrheit und durch die Kraft, die von Gott kommt. Meine Waffe für Angriff und Verteidigung ist, dass ich tue, was vor Gott und vor den Menschen recht ist. Es macht mir nichts aus, ob ich geehrt oder beleidigt werde, ob man Gutes über mich redet oder Schlechtes. Ich werde als Betrüger verdächtigt und bin doch ehrlich. Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt und doch komme ich nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. So stellt sich Paulus also vor. Wenn wir das Leben des Apostels Paulus so realistisch betrachten, dann war Paulus rein äußerlich sicherlich kein Siegertyp, der durch seine Stärke und sein Auftreten, durch seinen Erfolg gepunktet hat. Jedenfalls nicht in der Weise, wie man dies heute in unserer Gesellschaft voraussetzt. Wenn jemand ein toller Kerl ist oder eine tolle Kerlin. An Jesus zu glauben und ihm im Alltag zu folgen, das ist nicht einfach. Es ist nicht leicht. Es bringt uns immer wieder an Grenzen. Es bringt uns in Unsicherheit hinein. Es kommen Zweifel in uns hoch. Weil Glaube dies eben von Natur aus ist. Es gibt keine Sicherheit im Glauben, kein Beweis, der nicht doch in Frage gestellt werden könnte, ob ich denn Gott völlig vertrauen kann. Und weil das so ist, leitet Paulus seine Worte an die Glaubensgeschwister so ein, dass er schreibt: Als Gottes Mitarbeiter rufe ich euch also auf, gebt Acht. Passt auf, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich erlangt. Kann man den Glauben an Gott, kann man das Vertrauen in Jesus auch wieder verlieren? Ich denke, ja, das kann man. Ich denke das, so wie ich die Bibel verstehe. Es ist ein Geschenk, oder wie die Bibel sagt, Gnade, dass wir glauben können und Vertrauen in Gott haben. Das ist ein Geschenk. Er selber gibt uns dieses Geschenk des Glaubens. Und das bedeutet die Versöhnung, die Jesus Christus zwischen Gott und den Menschen geschaffen hat, als er für uns am Kreuz gestorben ist und den Tod für uns überwunden hat. Jesus ist für uns gestorben, damit wir leben. Das ist unser Glaube. Aber in Jesus zu leben heißt nicht ein eigenes, ein auf sich bezogenes Leben zu führen, sondern für den zu leben, wie Paulus das in Sätzen vorher schreibt, zu leben für den, der für mich gestorben und auferstanden ist. Und diese Zeit, sagt er, ist jetzt. dass ich Gottes Wort hören kann und dass dieses Wort in mir anfängt zu wachsen. Diese Zeit ist jetzt. Damit dieses Wort auch sichtbar werden kann. Wenn das geschieht, beginnt etwas Neues. Wenn das in deinem Leben tatsächlich Wurzeln schlägt, was das Evangelium bedeutet, was es bedeutet, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, dann geschieht etwas ganz Neues. Paulus kleidet es in die Worte: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Er ist neu geschaffen. So wie die Erde am Anfang geschaffen worden ist, so wirst du neu geschaffen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber dieses Neue muss sich dann in unserem Alltag auch bewähren, klar. Und Paulus hat es versucht, indem er bemüht war, sein Verhalten nach Gottes Wort und nach Gottes Willen auszurichten. Er wollte keinen Anstoß erwecken. Gerade weil er ja der Verkündiger des Evangeliums war, wollte er keinen Anstoß geben. Aber sind wir das nicht irgendwie auch alle? Verkündiger? Mit dem, was wir im Alltag so sagen oder nicht sagen, was wir tun und was wir nicht tun, sind wir nicht auch Verkündiger? Paulus listet eine Menge von Lebenssituationen auf, in denen er hart geprüft worden ist. Er ist wirklich hart geprüft worden. Er spricht von Sorgen, Nöte, Schwierigkeiten. Da können wir, glaube ich, mithalten. Das kennen wir auch in unserem Leben, das haben wir schon gehabt. Dann geht es weiter. Er wurde geschlagen. Er wurde eingesperrt. Von bösen Menschen verfolgt. Und das Ganze setzt er unter das Wort Geduld. Mit großer Geduld ertrage ich Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen, ich werde eingesperrt. Sie hetzen das Volk gegen mich auf. Ich arbeite mich ab, ich verzichte auf Schlaf und Nahrung. Ja, auch er hat gefastet. Paulus hat gefastet, manchmal freiwillig oder öfters freiwillig wahrscheinlich. Und manchmal auch gezwungenermaßen. Und er hat es mit Gottes Hilfe, mit der Suche nach der Nähe Gottes auch durchgehalten und seinen Glauben bis zum Ende bewahrt. Das hat er geschafft. Doch wenn wir so richtig hinhören in diesen Text, mutet der schon ein bisschen komisch an, oder? Wenn wir Paulus so zuhören: Ich empfehle mich weiter durch ein einwandfreies Leben, durch Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit, durch Wirkung des Heiligen Geistes und durch aufrichtige Liebe, durch das Verkünden der Wahrheit und durch die Kraft, die von Gott kommt. Meine Waffe für Angriff und Verteidigung ist, dass ich tue, was vor Gott und vor Menschen recht ist. Es klingt irgendwie ein bisschen selbst überzeugt. Er hat irgendwie eine hohe Meinung von sich, oder? Gibt es solche Leute, die eine sehr hohe Meinung von sich selber haben? Nimmt er den Mund vielleicht nicht etwas zu voll? Ich empfehle mich durch ein einwandfreies Leben. Wow, kann ich da nur sagen. Wenn du das kannst, dann hast du es ja scheinbar geschafft. Oder du neigst zu einer überhöhten Fehleinschätzung deiner selbst. Das gibt es auch sehr häufig unter uns. Eine erhöhte Fehleinschätzung über sich selbst. Und was war das jetzt wohl, was Paulus da beschrieben hat? Ich weiß, nicht jedem liegt der Mann Paulus. Manche finden ihn einfach richtig toll. und andere kommen mit seiner Art und Weise einfach nicht klar. Das ist ja auch okay. Man muss Paulus ja auch nicht unbedingt so lieben. Aber so ist eben auch das Los eines Apostels, und ich darf aus eigener Erfahrung sagen, auch das Los eines Pastors. Man kann nicht everybody's darling sein, was auf gut Deutsch heißt, ich kann nicht der Schatz von allen sein, dem ich umarmen und küssen. Auch wenn ich mir das wünschen würde. Auch nicht unter Christen. Und das mag vielleicht ja auch gut so sein. Für irgendwas ist alles irgendwas gut. Zwei Dinge sind mir in dieser Aufzählung aber ganz wichtig. Um den Paulus richtig zu verstehen und ihn nicht zu missverstehen. Paulus redet hier nicht von dem, was er aus sich allein heraus produziert, sondern er ist sich sehr bewusst, dass dieses einwandfreie Leben, diese Erkenntnis, Geduld, Freundlichkeit und Liebe, er sagt es mit diesem Wort, das sind Wirkungen, das sind Auswirkungen des Heiligen Geistes in seinem Leben. Oder anders formuliert, Christus in ihm. Christus in dir, Christus in mir. Wie er an anderer Stelle sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das macht ihn aus. Und darum sollte es auch uns gehen, in unserem Glaubensleben, dass der Heilige Geist zur Wirkung kommt. Das wäre auch ein wichtiges Ziel, wenn wir denn Wochen des Verzichts auf uns nehmen, um gerade an dieser Stelle diesem Heiligen Geist mehr Raum zu geben. Und es geht Paulus als zweites um die Kraft, die von Gott kommt, schreibt er hier. Seine Verkündigung, gepredigt und geschrieben, findet nur dann Resonanz, kommt nur dann bei den Menschen an, wenn Gottes Kraft darin schwingt, wenn es nicht seine Worte sind, sondern wenn Gott sich darin offenbart. Aber dann bringt sie Menschen auch ins Wallen. Dann kommen wir in Bewegung. Und so soll es bei dir und mir, bei deinen und meinen Worten ja auch sein. Kommen wir nochmal zu der Partnerschaft zurück. In einer dieser Partnerwerbeanzeigen hat auch einmal ein Mann namens Matthias es versucht, wobei dieser Name jetzt einfach fiktiv ist. Man sollte jetzt auf niemanden rückschließen. Ja. Er schreibt, Matthias, 56 Jahre alt, also unser Matthias kann es definitiv nicht sein, 56 Jahre alt. Ich bin ein erfolgreicher und nicht unattraktiver Geschäftsmann. Wie sagt man so schön, Geld und Macht, Sex oder so, okay. Aber dann kommt nach einigen weiteren Details auf einmal eine unerwartete Wende. Er gibt von sich preis, dass er seit 2 Jahren verwitwet ist und dass es ihm, da er gut situiert und erwerbstätig sei, an nichts fehle. Und jetzt kommt's. Es fehlt mir an nichts und doch an allem. Es fehlt mir an nichts und doch an allem. Dieser Satz, glaube ich, geht unter die Haut und erzeugt von einer Selbsteinschätzung, die viel Lebenserfahrung beinhaltet. Sie ist deswegen so interessant, weil Paulus gerade umgekehrt formuliert hat, ganz am Schluss. Er hat geschrieben, ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Ich besitze nichts und habe doch alles. Und demgegenüber, es fehlt mir an nichts und doch an allem. 2 unterschiedliche Lebensentwürfe. Ein Leben aus dem Glauben an Jesus Christus und ein Leben aus der eigenen Kraft und Existenz heraus. Und gerade das ist ein nicht zu vergessender Aspekt im Leben des Glaubens, den wir wahrnehmen müssen, den wir wertschätzen dürfen. Unabhängig von deiner und meiner materiellen Situation ist das Leben im Glauben an Gott, das Leben in der Wirkung des Heiligen Geistes, das Leben in Christus, jetzt sage ich das, immer fröhlich, reich, Leben habend. Und das kommt natürlich noch deutlicher zum Vorschein, wie bei Paulus, wenn dieses Glaubensleben erschüttert wird und er diese Extreme lebt. Ich erlebe Kummer, großen Kummer, und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler. Ich habe nichts, wo ich weiß, ob ich nächsten Tag noch was zu essen habe. Und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Das Leben einer Christin, das Leben eines Christen aus der Versöhnung mit Gott wird nie nur traurig, verarmt oder besitzlos sein, weil Gott etwas in dir und in mir ausfüllt, was sonst nicht in der Welt mit etwas anderem ausgefüllt und erfüllt werden kann. Unsere Seele bleibt hungrig, selbst wenn wir mehr zu essen haben, als wir brauchen. Sie verarmt, selbst wenn wir in äußerem Wohlstand und Anerkennung zu leben scheinen. Sie ist letztlich besitzlos, auch wenn uns die halbe Welt gehört, weil wir von Gott erschaffen wurden und von ihm so geschaffen, dass wir auf ihn hin ausgerichtet sind und immer diesen Mangel verspüren werden, wenn Gott nicht in unserem Leben ist. Es war die Erfahrung des Paulus durch viel Kampf und Leid, äußere Verfolgung des Glaubens, und es ist unsere Erfahrung, die wir in Gott leben. Wir sind sicherlich nicht besser als Menschen, die nicht an Gott glauben, die nicht Jesus Christus in ihrem Leben haben. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Das glaube ich schon. Viel besser dran. Weil wir zurückgefunden haben zu unserem Schöpfer und unserem Erlöser und es als unsere Aufgabe erkannt haben, nicht für uns zu leben, sondern für Gott. Er ist letztlich alles, was wir brauchen. Die Anfechtungen und Versuchungen bleiben, aber wir haben die feste Zusage Gottes, dass uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Denn die Liebe Gottes, wie Paulus an anderer Stelle schreibt, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Den gilt es weiter, in deinem und meinem Leben seinen Raum einnehmen zu lassen. Dies ist eine Zeit, die uns besonders dazu einlädt.